Manik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Will ich, glaub, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und am Mikrofon sind wie immer der Millionär und seine Frau in Gestalt von Lars.
Der Millionär und seine Frau, hier ist Brian. Ah, es geht in Staffel 2 grad so weiter. Damit habe ich es nicht gerechnet.
Wenn ich mir nochmal eine zweite Frau aussuchen müsste, dann würde ich dich auf jeden Fall nehmen, Brian.
Aber nur platonisch. Du kennst doch die Sauerei.
Platonisch, ja, kennst du das?
Die tun das so.
Brian, was ist Ambach? Wie geht es dir?
Supi! Mir geht's gut. Wir recorden, falls sich Podcast Deutschland fragt, was das Godik-Knie macht. Es wird wirklich, 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 wirklich immer, immer besser.
Und schmierst du noch gegen den Schmerz an?
Nein, ich schmiere nicht. Ich trage nur einen Stützstrumpf, wenn ich das Haus verlasse. Und es wird wahrscheinlich morgen oder vielleicht am Sonntag so sein, dass ich zum ersten Mal ohne diesen Stützstrumpf nach 4 Wochen das Haus verlassen werde. Nein, es wird wirklich gut. Nur
Podcast
Geduld.
Deutschland drückt die Daumen.
Danke.
Wir stürzen uns auf die Zuhörendenpost, würde ich mal sagen.
Wie der Bussard auf die Innereien?
Richtig. Eva schreibt uns aus dem schönen Saarland und hat hier mal korrigierend eingegriffen, weil ich im Nebensatz mal wieder was gesagt habe, was man, das sehe ich ein, nicht so stehen lassen kann. Ich hatte beim blinden Passagier, Brian, an der Stelle, als Reckle beklagt, dass das Hotel ja mal vor dem drohenden Sonnenbrand hätte warnen können, an der Stelle sagte ich, typisch amerikanisch. Und ich spielte dann auf einen Vorfall an, bei dem eine US-Amerikanerin sich mit heißem Kaffee die Schenkel verbrühte, auch weil sie den Becher zwischen den Beinen eingeklemmt hatte, ne? Und dann McDonald's verklagte und Schadenersatz bekam. Auf diesen Vorfall spielte ich an, als ich sagte, dass seitdem auf jedem Becher vor dessen heißen Inhalt gewarnt wird. Und diesen Warnhinweis auf den Bechern gibt's aber schon länger. Darauf hat mich jetzt die liebe Eva hingewiesen. Ich bin der damaligen verkürzten und typisch zugespitzten Berichterstattung in den Medien auf den Leim gegangen und auch der geschätzten Kollegin Gail Tafts, die diese ganze Affäre mal in einer Stand-up-Nummer verarbeitet hatte. Also, aber für alle da draußen, wer sich die ganze Geschichte rund um den Fall Liebeck versus McDonald's Restaurants nochmal von allen Seiten beleuchtet anhören möchte, kann das bei den Kollegen des Podcasts Ehrenwort tun. Die Folge heißt Der Hot Coffee Case. Danke, liebe Eva, für den Hinweis.
Gab's nicht auch mal in den USA so einen Fall, wo eine ältere Dame ihr Haustier, ich weiß nicht, was ein Frettchen oder sowas, in der Mikrowelle trocknen wollte?
Genau, und seitdem steht, glaube ich, aber da dürfen wir jetzt nicht der nächsten urbanen Legende auf den Leim gehen. Aber ich habe auch mal irgendwo gehört oder gelesen, dass seitdem in jeder Mikrowellenanleitung steht, dass man bitte keine Haustiere in der Mikrowelle trocknen soll. Gut, aber nicht, dass wir da das nächste Fass jetzt aufmachen.
Nein,
dann gehe ich lieber zum Sven aus Ingelheim. Der schreibt uns ebenfalls zum blinden Passagier, ich zitiere, als es darum geht, dass das ganze Wochenende nicht kostenlos, sondern nur eine Verkaufsmasche ist, sagt Willy ja sowas wie, die wollen, dass du etwas kaufst, Alf. Brian darauf, Alfie. Und dann kommt Alfs Satz, die betrügen ein Kind? Meiner Meinung nach bezieht er sich darauf, dass er sich nicht mit Alf dort angemeldet hat, sondern mit Alfie, um kindlich zu wirken. Also es geht, glaube ich, nicht darum, dass Brian kein Pferdereiten bekommt, sondern dass Alf sich hintergangen fühlt, da er sich mit einem vermeintlichen Kindernamen angemeldet hat und die ihn trotzdem übers Ohr hauen wollen.
Da bin ich ganz beim Sven tatsächlich.
Ende.
Ja.
Echt?
Ja.
Ich finde auch, diese Interpretation hat einiges für sich. Das kann aber tatsächlich höchstens im Deutschen so gemeint gewesen sein. Ich meine, ich hätte kurz angedeutet, dass im Englischen nicht Alfie, sondern Alfer gesagt wird. Aus diesem Grunde war es zumindest im Englischen nicht so gemeint, dass Alf das betrogene Kind ist. Es kann aber durchaus sein, dass unsere Synchro-Verantwortlichen das in diese Richtung so ein bisschen gebogen haben. Das könnte durchaus sein. Also diese Interpretation vom Sven hat einiges für sich,
ja.
Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, im Englisch war es tatsächlich anders.
Dann nehmen wir beides.
Okay. Felix aus Hannover ist gespannt auf unsere Meinung zur Doppelfolge Tonight Tonight, die ja nie im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Er habe sie oft übersprungen und sei bis heute nicht so ganz glücklich mit ihr geworden. Also ich kann schon mal anteasern, Felix, dass wir diese Doppelfolge Tonight Tonight wirklich behandeln werden. Wir sprechen ja auch über den ALF-Film.
Jawohl.
Also sollten wir auch über diese nicht ausgestrahlte Episode sprechen. Sie gehört im Original zum Kanon und wenn ihr das okay findet, würden wir uns freuen, wenn ihr euch da unsere Folge zu auch anhören würdet.
Ja, das wäre schön. Ja.
Und zu guter Letzt schreibt uns Bernard aus Oldenburg, ich zitiere, ich habe letzte Nacht die Folge Eifersucht nach Noten gehört. Die Erzählerin sagt an der Stelle mit dem Rockvideo, ALF fetzt seinen Super-Rock-Song wie Bruce Springsteen, Johnny Winter und ZZ Top als Garagenband. In der Aufzählung der Musiker wurde Johnny Winter aber von euch nicht erwähnt. Da mir Johnny Winter kein Begriff war, habe ich ihn gegoogelt und dabei Bilder von ihm gesehen. Bei diesem kam mir sofort der erste Gitarrenspieler, den ALF in seinem Video darstellte, in den Sinn. Kann es sein, dass dies Johnny Winter und nicht Duff McKagan ist?
Nein, kann nicht sein. Denn zum einen war, oh, ich weiß jetzt gerade, lebt Johnny Winter noch? Ich mach's mal neutral. Zum einen ist Johnny Winter Gitarrist. Zum anderen, die Version der Puppe, lieber Bernard, die du meinst, mit der weißen Perücke, ne? Und die spielt Bass, keine Gitarre. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, mehrere Quellen belegen, dass es sich dabei wirklich um eben Duff McKagan halten soll. Also Bruce Springsteen an der Gitarre, Duff McKagan am Bass, Billy Gibbons an der Gitarre, Charlie Parker am Saxophon, wahlweise Bob Bruford von Yes, glaube ich, und Stevie Wonder an den Keyboards und am Schlagzeug in einer kurzen Sequenz Cozy Powell war es, glaube ich. Ich könnte aber auch falsch liegen, aber die meiste Zeit ist es Keith Moon. Das sind die Musiker, die er tatsächlich darstellt.
Okay, dann haben sich dementsprechend die Hörspielverantwortlichen bei den Erzählerparts eventuell geirrt.
Vielleicht. Oder aber Der Bernard hört jetzt das, was ich hier sage und bringt mir knallharte Beweise. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
Wir bleiben im Dialog.
Auf jeden Fall.
Apropos Dialog. Brian, mit welchem Dialog geht's eigentlich los? Und vor allen Dingen, über welche Episode reden wir heute?
Danke, dass du es ansprichst. Wir sprechen ja nicht nur zuhörende Post. Wir sprechen heute über Reif für die Insel, a.k.a. Und da geht's schon los, liebe Zuhörende. Der liebe Lars las den englischen Originaltitel Somewhere Over the Rerun. Ich las den englischen Originaltitel als The Ballad of Gilligan's Island. Was jetzt die Wahrheit ist, können wir nicht auflösen, aber ich habe es auf jeden Fall so gesehen, dass Somewhere Over the Rerun ein Alternativtitel ist und der Lars hat es so recherchiert, dass The Ballad of Gilligan's Island der Alternativtitel ist. Fand ich sehr spannend.
Wir halten aber fest, dass es beide Titel gab und vielleicht kann es sein, dass man mal die eine oder die andere DVD in der Hand hat oder vielleicht in irgendeinem zeitgenössischen Bericht zu der Episode einen anderen Titel liest. Somewhere Over the Rerun ist natürlich eine Anspielung auf Somewhere Over the Rainbow. Den Song hat, glaube ich, jeder im Kopf. Und Rerun ist halt das Wort für Wiederholung. Ja. Mhm.
Und The Ballad of Gilligan's Island ist natürlich der Titelsong der namensgebenden TV-Show, auf die wir im Laufe der Folge wahrscheinlich noch zu öfteren eingehen werden. Ich bin auch die Strahlausersturgen schuldig.
Ich Jawohl.
Mag das. Strahlausersturm in Deutschland, 27. Januar 1989. Strahlausersturm in den USA am 28.09.1987.
Und driften wir da weiter auseinander? Sind wir da jetzt fast schon anderthalb Jahre irgendwie dazwischen?
Ein Jahr und acht Monate. Nee, Quatsch. Wow. Ich bin ja doof. Blöd zum Rechnen. Ein Jahr und drei Monate. Ich glaube, das deckt sich mit dem, was wir bei Stets zu Diensten auch hatten. Müsste ich jetzt nochmal in meinen Unterlagen nachschauen. Aber deine Frage zum Eingangsdialog. Wir springen in den Prolog. Es passiert erstmal gar kein Dialog, denn ALF sitzt in der Küche in einem Hawaii-Hemd und bohrt mit einem Bohrer, also mit einem Akkuschrauber scheinbar, Löcher in Kokosnüsse. Auftritt Willy und er wird von ALF begrüßt mit, Lars, hast du das drauf? Ich hab's versucht, ich krieg's nicht hin.
Ist das irgendwas Hawaiianisches?
Ich hab's auch nicht. Sein Pseudo-Hawaiianisch. Oh, Ula, blub, bla. Ausleiten tut er euch mit. Willy fragt ihn, ob er sie denn heute schon wieder mit einer Folge Gilligan's Island erfreuen möchte. Und in dem Subtext man schon, dass offensichtlich unser Knuddelchaot mal wieder ein Hobby gefunden hat, was er sehr übertreibt oder sehr viel Feuer reinlegt.
Ja, so kennen wir Alf ja gar nicht.
Nein, überhaupt nicht. Er lobpreist die Serie und es wäre doch alles so schön. Und Willy fragt ihn dann, glaube ich, auch, nein, stopp. Was machst du mit meinem Bohrer? Ich bohre Löcher. Wieso bohrst du Löcher? Damit die Strohhalme in die Kokosnüsse passen. Dann kommt wieder dieser typische Max Wright, der ihm den Bohrer wegnimmt. Wie konnte ich das unterschlagen, um Gottes Willen. Danach geht's um Gilligan's Island und Willy sagt dann irgendwie, findest du es nicht, dass du es ein bisschen übertreibst? Wieso? Weil ich mir ein paar Skipper Coladas mische? Was ist mit den Rattanmöbeln, die du für dein Zimmer bestellt hast? Die habe ich wieder zurückgeschickt. Die waren nicht aus wirklichem Rattan. Es war Plastikfantastik.
Ja. Die Rattanmöbel, übrigens in meinen Notizen, will mir die Autokorrektur aus Rattanmöbel immer Rattenmöbel machen, als ob das mehr Sinn machen würde. Aber egal, im Original ist es Bamboo Furniture, also Bambusmöbel sind's.
Also meine Autokorrektur möchte ja auch Rattenmöbel machen oder Amöbenmittel.
Auch schön.
Amöbenmittel. Willy versucht nochmal zu erklären, also wir bekommen den Eindruck, dass Willy diese TV-Show, Fernsehsendung, dass Willy diese Fernsehsendung offensichtlich nicht mag, denn wir erfahren im weiteren Dialog, die wird scheinbar durchwiederholt ohne Ende. Da sind wir hier bei Somewhere Over the Rerun.
Ja.
Und dann hört man den kleinen Brian aus dem Off. Alf, Gilligan fängt an und die Puppe, völlig excited, da ist der erste Anglizismus, geht aus der Küche. Willy ruft noch sowas wie hinterher oder er sagt nochmal was, das, wo man wirklich merkt, er ist dieser Serie und des Außerirdischen sehr überdrüssig. Aber das war es dann auch schon im Prolog. Das Lustigste ist eigentlich dieser hawaiianische Satz, aber ich habe es wirklich versucht. Und das aufzunotieren, das ist unmöglich, das geht nicht.
Ja, das stimmt.
Das ist ja vollkommener Quatsch. Auf jeden Fall springen wir ins Wohnzimmer.
Da versagt doch jede Spracherkennung. Gehen wir ins Tonzimmer.
Am Möbelmittel?
Ja. Gehen wir ins Tonzimmer. Die Eröffnungsmucke ist durch. Und gerade läuft der Gilligan-Abspann.
Ja. Und Alf singt natürlich inbrünstig mit.
Und Brian auch.
Ja. Und die Folge ist vorbei. Und Alf feiert natürlich. Wahnsinnsfolge. Und er ist vollkommen, man merkt also schon, er ist wirklich vollkommen drin. In dem Moment.
Er lobt die tollen Texte. Ist
ja,
mir das aufgefallen? Er lobt die tollen Texte und im Original Text sagt er, Bravo, Author, Author. Also Autor, Autor. Applaudiert den Autoren.
Auftritt Kate. Sie schickt den kleinen Brian ins Bett. Jetzt schon? Er hat gerade Gilligan's Island gesehen. Das ist nicht gut für ihn oder irgendwie so. Also, Alf stellt das so hin, als müsste man diese, da kommen wir später noch drauf, als wäre diese Serie oder diese Fernsehsendung so anspruchsvoll, dass der kleine Brian so aufgewühlt ist,
dass er eigentlich noch gar nicht ins Bett gehen kann. Er muss
genau
das alles erstmal verarbeiten. Ja.
Genau. Und das kann er aber dann auch im Bett verarbeiten. Der kleine Brian verabschiedet sich mit Aye, aye, Captain.
Oder im Bad, ne? Soll er
im
nicht erst noch ein Bad nehmen?
Ja. Ja, im Bad. Behaltet das Bad im Hinterkopf. Er möge noch ein Bad nehmen. Alf schaut Kate an. Weißt du eigentlich, wie sehr du mich an Ginger erinnerst? Und dieser Blick von Enskedichen. Oh, genau derselbe abschätzende Blick, den Ginger immer Gilligan zuwirft. Sie seufzt, genervt und verlässt die Szenerie. Auftritt
Wilhelm.
Auftritt Sir William, genau. Er hat einen Teller in der Hand. Alf lobpreist weiterhin die Serie in Richtung Willy und er hat ja, die haben Spaß auf der Insel und hier ist ja überhaupt kein Spaß und er hat nur Spaß, wenn Gilligan läuft. Und Willy gegenargumentiert und Alf redet sich quasi immer mehr in Rage und Willy sagt, na gut, wenn es sein muss, halte deine Predigt. Was hast du da für einen Kuchen? Und Willy direkt den Teller zu sich, Apfel. Antwort, der ist doch nicht zu essen.
Ja. ist im Englischen Klischee in a crust. Also ein Klischee in der Kruste. Das ist echt übel. Also der Inbegriff von langweilig für Alf, ne? Weil es gibt ja auf Gilligan's Island ganz andere Köstlichkeiten.
Kokosnusssahne, da kommen wir auch noch drauf. Ja. Ah, und warum hast du dann 6 Stück davon verputzt? Die Frage ist, warum nur 6 und nicht 8? Weil es einfach langweilig ist, Mann!
6 Stücke Apfelkuchen sind langweilig.
Und es ist so viel spannender und lalala. Und Willy will sich das nicht mehr anhören. Will das Wohnzimmer durch die Küchentür verlassen. Natürlich muss noch ein Spruch hinterher. Wenn dich dein Kuchen langweilt, kann ich ihn haben. Abgang Willy, Aussage Alf, dann eben nicht. Das war Akt 1 im Wohnzimmer.
Ja, das geht schnell.
Ja, da werde ich später auch noch was dazu sagen. Was jetzt kommt, ist an Absurdität, Absurdidität, di, es ist absurd. Di. Akt 2 Schlafzimmer steht in meinen Notizen. Alf steht im Schlafzimmer der Tanners und erzählt wieder, natürlich, von Gilligan's Island. Und er möchte gerade berichten, wie die Folge ausgeht. Willy grätscht rein und erzählt das exakte Ende. Oh, hatte ich euch das Ende schon verraten? So hat bis jetzt jede Folge geendet. Also sie sind wirklich... Also Gilligan's Island scheint eine sehr einfach gestrickte Fernsehserie zu sein. Sie hat so dieses klassische US-Sitcom endet immer gleich.
Alf sagt noch etwas ganz Witziges an der Stelle. Er sagt nämlich, es wird später nochmal aufgegriffen, dass ihm dieses Muster bisher entgangen ist.
Dieses Muster ist mir bisher entgangen, genau. Und die Tanners sind genervt und wie gesagt, wir machen morgen mit dem Spaß weiter. Und auf Gilligan's Island geht der Spaß nie zu Ende. Und da finde ich auch die Helga Trömper sehr schön. Geh jetzt endlich schlafen. Er kann nicht, er ist zu aufgewühlt.
Stopp.
Ja.
Ich dachte mir, du kommst auf diese Stelle zu sprechen, aber bevor du sie vergisst, wiederhole ich mal kurz, was Alf da sagt. Auf Gilligan's Insel geht der Spaß niemals zu Ende, ganz anders als bei uns, wo allein schon die Politik jedem Spaß ein schnelles Ende macht.
Stimmt.
Was für eine zeitgenössische Äußerung. Er sagt im Englischen, The fun never stops on Gilligan's Island, unlike some other places where the fun stopped during the Eisenhower administration.
Ach du liebe Zeit. Geil.
So, und dann war ja mein Recherchedrang geweckt an der Stelle.
Ja.
Ich glaube, also womöglich spielt Alf hier auf die McCarthy-Ära an, die in die erste Amtszeit von Dwight D. Eisenhower fiel.
Dunkle
als man
Zeit.
Überall in den USA kommunistische Umtriebe vermutete, weißt du? Und dies dann insbesondere durch den wohlbekannten Senator Joseph McCarthy in einer absolut fehlgeleiteten Hexenjagd endete. McCarthy machte nämlich die vermeintlichen Sozialisten nicht nur im Politikbetrieb aus, sondern ebenso in der Unterhaltungsbranche. Also Schauspieler, Film- und Fernsehschaffende wurden vor Untersuchungskomitees geladen, immer wieder wurden Bürgerrechte missachtet. Man erstellte schwarze Listen von nicht kooperierenden und sich damit selbst verdächtig machenden Künstlern und Künstlerinnen. Und man kreierte so ein Klima der Angst, in dem man auch so gegenseitige Anschwärzungen förderte. Und in dieser Zeit ist ganz viel Porzellan kaputt gegangen. Viele Schauspieler, Autoren und Musiker fanden keine Engagements mehr, nur weil sie sich auf ihre verfassungsmäßigen Rechte beriefen und sich vielleicht weigerten, vor diesem Komitee für unamerikanische Umtriebe auszusagen. Da gibt's auch prominente Beispiele für, zum Beispiel der Schriftsteller Arthur Miller oder auch der Folkmusiker Pete Seeger. Die hatte man sogar zu Gefängnisstrafen verdonnert. Und Charlie Chaplin, das ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, wurde die Wiedereinreise in die USA verweigert, nur weil er sich kritisch über das House Committee on Un-American Activities äußerte. Also Strich drunter, die Unterhaltungsbranche war in den ersten Jahren der Eisenhower-Administration keine Wohlfühloase.
Das waren wirklich, 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 wirklich sehr, sehr düstere Zeiten. Sehr, sehr düstere.
Und zwar im Land of the Free. Ne?
Ja, merkt man ja heute noch. Nein, wir lassen nein.
Wir lassen die Politik draußen.
Wir lassen die Politik draußen. Wir wollen uns schließlich nicht den Spaß verderben lassen. So rum. Willy versucht das Ganze zu entschärfen, sie können ja gleich morgen früh weiterreden und vielleicht bauen wir extra für dich eine kleine Lagune. Und Kate sagt, glaube ich, noch...
Eine kleine Lagune.
Genau, und wir werden sie am entferntesten Ende dann aussetzen. Auf jeden Fall ist er scheinbar damit zufrieden, geht und singt natürlich wieder die Titelmusik.
Ja, während wir im Tonzimmer in der Szene vorher die letzte Strophe vom Gilligan's Island Theme gehört haben, hören wir in dieser Szene die erste Strophe. Die letzte Strophe ist "So join us here each week, my friend, you're sure to get a smile from seven stranded castaways here on Gilligan's Isle." Und die erste Strophe ist "Just sit right back and you'll hear a tale of a fateful trip that started from this tropic port aboard this tiny ship." Also im Endeffekt wird in diesem Song am Anfang quasi ein Kurzabriss geliefert, wie die da auf der Insel gelandet sind.
Ah, okay. Ja gut, das macht ja auch durchaus Sinn. Wir landen jetzt in Akt 3, würde ich sagen. Mhm. War jetzt keine super Überleitung, aber...
Nein, sie war okay. Aber eine nötige.
Sie war okay. Wir sind in der Küche. Es gibt offensichtlich kein Wasser mehr. Kate und Willy diskutieren das kurz und dann Kate sagt, nein, es kommt überhaupt kein Wasser raus. Und Willy versucht den Wasserhahn in der Küche aufzudrehen und man hört etwas, das dem Lars, das wisst ihr, liebe Zuhörende, sehr am Herzen liegt. Man hört die Stimme des Außerirdischen aus dem Off. Hey, könnt ihr mal den Hahn zudrehen? Hier lässt der Druck nach.
Ja.
Und,
ja.
Und Willy schaut noch aus dem Fenster. Was machst du denn da draußen? Und dann sind wir nochmal aus dem Off. Eine Überraschung. Kurzer Dialog, Willy Kate. Eine Überraschung. Mit Ü, wie übel.
Eine hervorragende Übersetzung. Im Original sagt er, he said surprise. Und Kate sagt, the dreaded S-word. Oh. Das gefürchtete Wort mit S. Mit Ü, wie übel, das gefiel mir richtig gut.
Das war echt gut. Wir kennen ja jetzt schon diese Überraschungen, die der Außerirdische gemacht hat. Willy stürmt natürlich nach draußen und man hört nur noch, Vorsicht, es ist rutschig, platsch. Kate rennt hinterher. Wir sind im Garten. Willy ist offensichtlich in ein Loch gefallen, das der Außerirdische in der Nacht gegraben hat, in dem Wasser drin ist. Und er hat eine kleine Lagune gebaut.
Oh, der arme Max Wright, oder? Ich meine, Schauspielerei kann echt Knochenarbeit sein. Man kann bloß hoffen, dass er diese Szene bloß 2 oder 3 Mal drehen musste. Leider Gottes ist ja die Puppe dabei. Das heißt, meistens hatte man da ja mehrere Takes.
Ja.
Echt, voll übel.
Aber ist auch schön, wie als Alf das alles sagt und er und wieder ins Wasser fällt und dann völlig trieft, ja. Da echt völligst konstatiert da steht.
Oder konsterniert.
Ich weiß gar nicht, was Alf danach noch sagt, aber Willy sagt dann auch noch zu ihm, was hältst du von einer Bestattung auf hoher See?
Ja, wunderbar.
Sehr gut. Oh. Und Alf erklärt sich, dass Willy doch auch eine Lagune, dass er das doch vorgeschlagen hatte. Und Willy sagt, ja, vielleicht eine kleine Lagune, aber doch nicht das große Tenerife. Ja. Und ist dir da aufgefallen, dass die Puppe sich so ein bisschen hinter dem Baum versteckt?
Ja, und zwar innerhalb eines Schnittes steht sie plötzlich hinter dem Baum, ja.
Ja, sie hat sich ein bisschen zurückgezogen, ne? Weil, gut, dann war das vielleicht ein Missverständnis. Es war eben Papa. Was, Papa?
Ja, das ist nicht gelungen einfach. Er sagt im Englischen, I made a boo-boo. Also ein Boo-boo kann ein Schnitzer sein, ein Fehler. Ne? In der
Beule.
Kindersprache kann es auch ein Wehwehchen sein, ja, ein genau. Auerle, wie man hier in Süddeutschland sagt. Also sowas, was Mama und Papa wegpusten können.
Ja, ja.
Aber Boo-boo kann eben ja ein kleiner Fehler sein, ein Missgeschick.
Und ich habe Max Wright von den Lippen abgelesen, dass es nicht ein A ist, sondern ein U. Aber den Rest habe ich nicht gesehen. Darf ich eine ganz kurze Anekdote? Ich wusste nämlich, was ein kleiner Boo-boo ist. Weil in Mitte der 90er, die Wrestling-Fans unter unseren Zuhörenden werden sich erinnern, Mick Foley hat ja in diesem einen Match, ich glaube, 20 Stuhlschläge einstecken müssen und hatte am Kopf eine riesengroße Platzwunde. Und daher kenne ich das nämlich, da gibt es eine Dokumentation drüber und er sagt zu seiner kleinen Tochter immer nur, it's just a boo-boo, it's just a boo-boo, weil die halt geheult hat ohne Ende, weil er geblutet hat wie Sau und er immer, no, it's just a boo-boo. Ja.
Kopfwunden bluten ja immer wie die Sau.
Ja.
Ist ja nichts passiert, aber es blutet, man blutet wie ein Ferkel.
Echt richtig, Spaß. Richtig. In diese Szene gehört ganz klar Max Rider, das muss ich jetzt schon sagen. Er steht übrigens immer noch in der Lagune, bahnt sich jetzt seinen Weg raus. Ich will Bäume, die ich beschneiden kann. Ich will Gras, das ich mähen kann. Kein Wasser und keine Hütten. Und du bleibst hier draußen, bis das alles wieder in Ordnung gebracht ist. Hast du mich verstanden? Bitte? Sprichst du mit mir? Und dieses resignierte Schultern fallen lassen von Max Wright. Ich spreche ausschließlich mit dir. Ich weiß gar nicht, was Alf dann sagt. Ja,
das kann ich dir sagen. Im Original sagt er irgendwas mit Turn this land of adventure back into Dullsville.
Ja, genau. Gut.
Und das wieder Sternstunden der Übersetzung.
Er botanischer sagt, dass er
dieses Abenteuerland wieder in botanischen Stumpfsinn verwandeln würde.
Die Antwort.
Ist das großartig.
Das ist super. Die Antwort von Willi weiß ich. Am besten sofort. Abgang Willi. Also, was vielleicht noch nicht ganz klar geworden ist, er soll das Loch natürlich wieder zuschippen. Und Alf sagt, er scheint etwas angespannt. Ich sollte am besten mit ihm reden. Kate, fang am besten schon mal an zu schippen. Diese Unverschämtheit. Fang schon mal an zu schippen. Aber dieses, bitte? Sprichst du mit mir? Ach, super. Das war eben Papa. Wobei ich das eigentlich ganz gut übersetzt finde, weil man könnte meinen, dass es wieder irgend so ein hawaiianischer Begriff ist.
Ja.
Könnte man.
Man wollte, glaube ich, irgendeine Kindersprache im Deutschen dann machen und dann wurde aus Bubu halt Baba. Ne? Man hätte auch Bäbä machen können. Also es passt halt nicht hundertprozentig. Egal, wir machen einen Schanitt und wir sind immer noch im Garten, aber jetzt am Abend.
Genau. Oh, Abend, Nacht, früher Abend, es ist auf jeden Fall dunkel.
Alf singt.
Ja, hast du das Lied drauf?
Schaufel 10 Tonnen und was bringt dir das? Ja. Du bist einen Tag älter und beißt früher ins Gras. Im Original, you load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper and dead. Also nicht nur, man beißt nicht früher ins Gras im Original, sondern man hat einfach noch mehr Schulden. Das ist der Song 16 Tons, den gibt's wirklich. Das ist ein Country-Song, der unter anderem von Tennessee Ernie Ford interpretiert wurde. Und durch ihn zum Nummer-1-Hit in den Country- und Pop-Charts auch dann wurde in der Folge. Unschwer rauszuhören hat dieses Lied die teils unmenschlichen Lebensumstände und Arbeitsverhältnisse vieler Bergleute in den USA zum Thema.
Country-Musik ist halt nicht immer nur, ich reite auf meinem Gaul.
Friede, Freude, Eierkuchen. Genau. Nee, das ist nicht, genau. Nur, nicht nur Schlafen im Heuschober und Tralala Hopsasa, sondern ja, auch mal sowas.
Gute Überleitung, denn Schlafen ist für Alf natürlich nicht, denn er muss das Loch zuschippen, aber er macht erstmal eine Pause. Sagt er nicht auch noch, ich schwitze? Ich habe das letzte Mal vor 60 Jahren geschwitzt.
Das ist auch wieder so ein vollkommener Blödsinn eigentlich. Also so ein leichter Continuity-Fehler, wenn wir überlegen, was Alf alles imstande ist zu tun. Möbel schleppen und so weiter. Also ich glaube, irgendwann hat er schon mal geschwitzt zwischendurch.
Mit Sicherheit.
Das ist einfach nur mal wieder ein Gag wert, ne? Aber mehr auch nicht. Ja. Logisch ist es nicht.
Auftritt Lynn. Mit der Erfrischung für den Schwerstarbeiter, was zu trinken. Danke, das Lagunenwasser schmeckt ein bisschen brakig. Und sie unterhalten sich so ein bisschen und Alf fragt Lynn, ob sie das Gefühl kennt, dass ein Lebenstraum mit Dreck zugeschüttet wird. Und das war nicht 100% textsicher, ist aber nicht weiter schlimm. Denn Lynn sagt, ich musste meine Schildkröte begraben. Und Alf dreht die Puppe, dreht sich um. Die hier? Lynn dreht sich weg. Steht da Grüße aus Miami drauf? Nein. Karlsbader Höhlen. Oh, die gehörte Bry.
An der Stelle sagte meine Süße, die Folge mit mir geguckt hat, meine Güte, wie beschissen gehen die mit ihren Schildkröten um, dass die schon 2 auf dem Gewissen haben. Und dann dreht sich Alf doch zu der Schildkröte da unten nochmal um.
Sic transit gloria mundi.
Ist das nicht herrlich? Das ist lateinisch für so vergeht der Ruhm der Welt. Lustigerweise sagt Alf hier nicht sowas wie Ruhe in Frieden. Das hätte er ja auch sagen können oder das Ganze auf Lateinisch. Ich kann es dir leider nicht wiedergeben. Oder etwas Ähnliches. Sondern er bedient sich des Ausrufs des Zeremonienmeisters, wenn ein neuer Papst den Petersdom betritt. Um ihn, den Stellvertreter Gottes auf Erden, auf seine Vergänglichkeit hinzuweisen. Ne? Nach dem Motto, du bist zwar hier der Stellvertreter Gottes auf Erden, aber du bist auch bloß ein Mensch. Und du wirst auch irgendwann kaputt gehen. Und wie die Schildkröte da unten liegen, sinngemäß.
In dem Akt sind noch zwei Sachen, die ich herausheben möchte. Linden sagt, was denkst du, wie lange es dauert, bis du hier fertig bist? Sechs Wochen.
Sechs Wochen? Du hattest es in einer Nacht ausgehoben.
Ja, da hatte ich Spaß.
Und dieses Spaßthema, ne? Spaß. Es macht wirklich Spaß. Er versucht, Lynn zu verarschen. Ne? Und es würde doch Spaß machen, wenn sie mitschippen würde. Gute Nacht, Alf.
Ja. Und dann macht er nochmal erneut eine Pause.
Ja.
Lehnt sich gegen den Baum und schläft ein.
Ich habe die nächste Szene überschrieben mit "Ich hasse Traumsequenzen". Ich musste es einfach niederschreiben.
Es ist...
Weil das die Einladung an die Autoren ist, unlogisch zu werden.
Ja.
Sequenzen.
Das ist auch der Punkt, ich wollte das erst später sagen, das ist auch tatsächlich der Punkt, wieso ich diese Folge, die sortiere ich bei mir eher so im Mittelfeld ein. Ich meine, für das amerikanische Publikum war das wahrscheinlich toll. Da wirst du...
Gilligan's Island ist eine Institution gewesen. Ja. Die Serie ist zum Erbrechen im Vormittagsprogramm zum Beispiel wiederholt worden. Das heißt, jedes Kind, was mal krank zu Hause lag, hat vormittags vermutlich auf Couch Gilligan's Island geguckt. Deswegen ist es auch so im kollektiven Gedächtnis verankert, diese Serie. Und die Schauspieler aus der Serie natürlich alle Stars. Und immer mit diesen Figuren assoziiert worden. Aber darauf komme ich gleich noch, wie schlimm das eigentlich auch für die Schauspieler war.
Oh, da bin ich sehr gespannt. Ja, wie Lars schon angeteasert hat, bei mir ist es überschrieben mit Akt 5, Traum, die Insel. Wir sehen Alf, er wacht auf, wo ist meine Schaufel, wo ist unser Haus? Und dann treten auf der Skipper und Gilligan mit Angeln in der Hand. Und es ist Zeit für
den
Gast.
Gast.
Star.
Star.
Alarm.
Alarm. Oh, mein lieber Freund, wir werden besser. Fangen wir mit Bob Denver an. Bob Denver als Gilligan. Bob Denvers Paraderolle wird immer die des Smarts Willy Gilligan sein. Vor Gilligan's Island war Denver aber auch schon erfolgreich. Er spielte einen Beatnik in der erfolgreichen Serie The Many Loves of Dobie Gillis. Ich habe mir was angeguckt, ich hätte ihn nicht erkannt.
Okay.
Und natürlich hatte er nach der Insel seine Gastauftritte in bekannten Serien, Bezaubernde Genie, Love Boat, Fantasy Island. Aber wie alle anderen Mitwirkenden litt auch Bob Denver natürlich unter dem Fluch der Insel. Für Rollen, die stark von seinem Typus abwichen, den er in Gilligan's Island verkörperte, kam er schlichtweg nicht mehr in Frage. Also viel zu oft musste er somit in seine alte Rolle zurückkehren, so in den Fernsehfilmen Rescue from Gilligan's Island, The Castaways on Gilligan's Island und The Harlem Globetrotters on Gilligan's Island.
Jesus Christus.
Ebenso sprach er seine Figur in zwei Zeichentrickserien, Neue Abenteuer auf Gilligan's Insel und Gilligan's Planet. Etwas davon lief tatsächlich auch mal im Kinderfernsehen hier, entweder bei Tele5 oder bei Kabel 1, ich kann mich ganz dunkel erinnern. Und in einer Baywatch-Folge sah man ihn als Gilligan. Bei Roseanne tauschte er für eine Folge die Rollen mit Laurie Metcalf.
Oh.
Und auch hier bei Alf gibt er den Gilligan. Bob Denver starb schon vor 20 Jahren. Zuletzt hatte er sich aus dem Showgeschäft zurückgezogen und betätigte sich als Radiomoderator. Bob Denver.
Vielen Dank.
Und dann haben wir Alan Hale Jr. in seiner Paraderolle als Skipper Jonas Grumby. Auch er litt unter dem Inselfluch. Im Gegensatz zu Bob Denver war er aber schon seit den 40er Jahren im Geschäft. In den 50ern sah man ihn in zahlreichen Western, zum Beispiel für eine Handvoll Geld an der Seite von Kirk Douglas. Aber auch in Kinofilmen anderer Genres, wie zum Beispiel Geheimkommando, das war mit James Garner, und in der Hauptrolle einer Agentenserie, Biff Baker USA. Nach Gilligan's Insel waren aber eher Gastauftritte die Regel. Der Chef, die Leute von der Shiloh Ranch, Fantasy Island, Love Boat, Mord ist ihr Hobby, Magnum, Simon & Simon, Unser lautes Heim, diese Sitcom. Und natürlich die Mitwirkung in den ganzen Gilligan-Nachklappen, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Wir sehen in dieser Allfolge Alan Hale Jr. bei einem seiner letzten Gastauftritte. Er starb ungefähr 2 Jahre später.
Mhm.
Sein Bärtchen ist eine
das
gewisse
Tragik. Das sind schon mal die beiden. Kommen ja noch zwei weitere.
Ganz ehrlich, liebe Zuhörende, über diese semi-witzig flachen Gags, die da die Gastdarstellenden abziehen, ich weiß es nicht.
Es ist sehr slapstickig, ne? Auch das mit der Mütze.
Ja.
Also eine Mützenszene finde ich nachher noch lustig, aber da komme ich dann auch noch zu. Aber ansonsten die Grimassen, die da gezogen werden und ja klar. Und die. Aber zumindest ist sofort klar, ne? Der eine ist trottelig, der andere ist so ein ja. alter Seebär. Also du guckst das 2 Sekunden und bist sofort im Bilde. Und das kannst du eben auch ohne Gilligan's Island jemals gesehen zu haben.
Genau. Und sie ziehen den von Lars angesprochenen Mützengag ab. Alf lacht und sie sehen ihn. Komischerweise wundern sie sich nicht über sein Aussehen. Wie wenig überraschend, es ist ein Traum. Und wo sind denn die anderen? Welche anderen? Der Millionär und seine Frau, da ist es. Aber da habe ich was gelesen. Ginger und der Millionär wohnen nämlich nicht mehr auf der Insel. Sie haben einen Country Club gegründet und sie lassen die anderen nicht rein.
Es sind sogar 3. Es ist der Millionär, dessen Frau und der Filmstar. Ginger ist nicht, ist nicht die Frau,
okay.
sondern
okay.
wir haben hier Millionär und Frau und dann den Filmstar. Und damit wird die Abwesenheit dieser 3 Charaktere auch ganz schnell erklärt, damit niemand, der Gilligan's Island kennt, sich fragen muss, und was ist jetzt mit den anderen 3? Weil der Schauspieler, der den Millionär spielt, der lag quasi schon im Sterben. Die Frau da einzubauen ohne den Millionär hätte keinen Sinn gemacht. Mhm. Und die Schauspielerin, die Ginger verkörpert hatte, wollte das einfach irgendwann nicht mehr tun, weil sie machte Gilligan's Island verantwortlich für das Scheitern ihrer weiteren Schauspielerkarriere.
Also ich habe mir in Klammern aufnotiert, da habe ich was gelesen. Exakt das hatte ich gelesen.
Okay, gut.
Das Skipper antwortet, woher weißt du das alles über uns? Und Gilligan antwortet, woher weißt du das alles über uns? Den fand ich tatsächlich witzig. Das habe ich gerade gesagt. Deswegen kam es mir so bekannt vor. Mütze, Hauke. Bumm. Der war wirklich gut. Den fand ich gut. Und Alf lacht sich kaputt. Davon kann ich nie genug kriegen. Und Gilligan antwortet, ja, aber ich kriege genug davon. Aber ja, das ist so, es gibt noch so 1-2 Sachen, die ich da wirklich witzig fand. Da geht es auch um Könige, aber da kommen wir später drauf. Denn jetzt tritt Mary Ann auf.
Mary Ann Summers, genau, gespielt von Dawn Wells. Die hatte nach der Insel Gastauftritte in Bonanza, FBI, Love Boat, Fantasy Island. Da mussten sie alle hin, ne? Also aufs Schiff und auf die Insel.
Ja, irgendwie schon, ja.
Also das ist Typecasting der besonderen Art. Unser lautes Heim hätte ich dann noch. Baywatch als Mary Ann wiederum. Auch bei Roseanne dann wieder, wo sie für eine Folge die Rolle mit Sarah Gilbert tauschte. Ja. Girlfriends habe ich noch mehr aufgeschrieben, Reich und Schön. Ja, und noch so einiges. Dawn Wells starb im ersten Jahr der Corona-Pandemie. Ist also auch nicht mehr unter uns.
Naja, gut, das ist, wenn man so ein, ohne jetzt schwermütig zu werden, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, dann merkt man ja so die ganzen Legenden um einen herum. Wobei ich jetzt die Darstellerin nicht abwerten möchte. Ich kannte sie nie. Weiß ich nicht, ist auch egal. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Es ist.
Aber sie ist auf jeden Fall so ein Role Model geworden. Hast du auch das gelesen mit Mary Ann versus Ginger?
Nein.
Also, dass so die Jungs auf dem Schulhof sich gegenseitig gefragt werden, bist du mehr so, ne, Team Mary Ann oder mehr so Team Ginger, also vom Typus Frau her, der dir gefällt.
Oha, okay.
Weil die ja sehr gegensätzlich waren.
Okay. Spannend. Spannend ist auch für den Außerirdischen, denn es geht jetzt zum Essen. Und da lernen wir den 4. Schiffbrüchigen kennen.
Gut, und dann haben wir sie alle beisammen.
Ja.
Hier sehen wir Russell Johnson als Professor Roy Hinckley Jr.
Woher kenne ich den Lars?
Ich sag's dir gleich. Auch Russell Johnson kam bereits als Star auf die Insel. Unter anderem spielte er in Gefahr aus dem Weltall und anderen Sci-Fi-Filmen sowie in sehr vielen Fernsehserien der 1950er und 60er Jahre mit. Sieht aber immer noch gut beisammen aus, ne, in dieser Folge.
Ja, ja.
Nach der Insel dann das gleiche Spiel. FBI, Dr. Marcus Welby, der Chef, Mannix Cannon, Wonder Woman, Dallas, MacGyver, Newhart, Denver Clan, California Clan, unter der Sonne Kaliforniens. Und in Roseanne tauschte er für eine Folge die Rolle mit Glenn Quinn, der den Mark verkörperte bei Roseanne. Mhm. Und er spielte übrigens in MacArthur, Held des Pazifik mit, wo auch Ivan Boner mitspielte, unser Dekan Houseman aus Der Sprung in die Tiefe.
ich frage mich jetzt gerade nur, wo in der Vita vom Professor das Loveboat und Fantasy Island sind.
Ja, das fragen sich gerade alle. Wann kommt denn das Loveboat?
Genau, ich habe nur drauf gewartet. Was ich aber dazu sagen kann ist, den deutschen Synchronsprecher werden wir in Staffel 2 bald nochmal hören.
Ja.
Ah, ich will nicht zu sehr teasern. Okay. Wir springen hier mal ein bisschen weiter. Alf ist vollkommen happy, dass er endlich da ist und es gibt was zu essen. Und gibt es denn eine von deinen berühmten Kokossahnetorten, Marianne? Nein, es gibt Mangos. Und wie man so in diesem, ich will gar nicht so arg eingehen auf dieses Gespräch, aber sie haben scheinbar doch keinen Spaß und sie würden gern weg. Aber jedes Mal, wenn der Professor einen guten Plan hat, dann wird er von einem dieser geistigen Hilfsarbeiter sabotiert. Hilfsarbeiter? Hohlköpfe!
Ja, das ist eine komische Stelle. Soll ich das mal kurz aufklären?
Ja.
Der Professor gibt im Original einen Einblick in seinen anspruchsvollen englischen Wortschatz. Und ich habe da auch zwei neue Adjektive gelernt, die nicht so alltäglich sind. Er sagt, don't blame me, every time I devise a plan, it's ruined by that hibitudinous sidekick of yours.
Ah.
Und Alf fragt, hibitudinous? Und der Professor antwortet, addle paid it. Hibitudinous, also allein die Schreibweise, egal, heißt so viel wie stumpfsinnig und addle paid it heißt dusselig oder schusselig, so in der Art. Im Deutschen bezeichnet er den Gilligan und den Skipper als geistige Hilfsarbeiter und Hohlköpfe. Und im Original ist nur Gilligan gemeint. Und deswegen verteidigt Skipper gleich auch Gilligan.
Mhm. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Also die Stimmung kocht ein bisschen hoch. Und Alf will natürlich schlichten. Und das ist mein zweiter Monster-Gag aus dieser Traumszene. Für wen hältst du dich denn für König Kamehameha?
Vielleicht ist das noch witziger, wenn man die Serie kennt. Man weiß es nicht.
Vielleicht. Und er singt wieder den Jingle und sie wollen nicht singen. Und dann will er die Szene, dann sollen sie eine Szene nachspielen, wie der Kopfgeldjäger auf der Insel landet. Also Alf ist der Kopfgeldjäger und sie sind halt die Inselbewohner. Und der Skipper sagt, vielleicht spielen wir doch lieber die Szene, wie Alf auf die Insel gekommen ist, um uns beim Schippen zu helfen. Du spielst Alf und du hilfst uns jetzt beim Schippen.
Moment mal, was soll er da ausheben? Was geht
das
da
ist die,
ab? War das eine Minigolfanlage?
Das ist der nächste Wechsel, genau. Warum schippe ich hier? Sie wollen die Lagune zumachen und eine Minigolfanlage draus bauen. Soll ich die Schläger holen? Das dauert noch Jahre. Mütze, Kopf, bumm. Und da muss ich noch mal zurückrudern. Erinnert euch bitte an die Szene Gartennacht, Alf, Lynn, wo er sich versucht, irgendwie so zum Schippen zu überreden und Lynn macht das natürlich nicht mit und Alf sagt dann noch, als Lynn weg ist, Gilligan hätte ich damit überzeugt. Er versucht dasselbe jetzt wieder, aber Gilligan lässt sich davon nicht überzeugen, denn sie wollen ihre Lieblingsserie schauen.
Ja, sie haben sich einen Fernseher gebaut.
Völlig absurd, das Konstrukt und der...
Aber sie haben auch einen Videorekorder und Mary Ann ergänzt, denn ja,
aber die falschen Kassetten.
Ja. Brian... Ich hab mich scheckig gelacht. But all our tapes are Beta.
Ich hab's gewusst, Betamax.
Genau. Betamax versus, was war das andere?
VHS.
VHS versus, glaube ich, in Europa gab's noch Video 2000.
Jawohl.
Ich weiß noch, dass unser erster Videorekorder Video 2000 noch war.
Das Spannende an dem Video 2000 Teilen war, die Kassetten konnte man drehen. Die hatten quasi die doppelte Laufzeit.
Ja, genau, die hatten zwei Seiten, da ging richtig viel drauf.
Ja, ja, Betamax ist ganz schnell aus Europa verschwunden, das hat sich in den USA noch ein bisschen gehalten, aber in Europa war VHS Video 2000 und Video 2000 ist dann auch ganz schnell verschwunden.
Ja,
aber
dieser Betamax Gag, den habe ich nochmal bei El Bandi gehört, weil der hatte auch den falschen Videorekorder. Und er musste immer ewig weit gefahren werden zu einer Videothek, die dann noch Betakassetten führt oder so.
Betamax. Ich habe mir sowas gedacht, als die Schauspielerin von der Mary Ann sagt, ja, aber die falschen Kassetten, dachte ich mir, da warte ich mal auf den Lars im O-Ton. Mit Sicherheit irgendwie Betamax oder Video 2000 oder so ein Quatsch. Sehr schön.
Mal wieder unsere These, es ist im Original noch etwas genauer und ab und zu auch deftiger.
Ja, ist richtig. Deftig ist auch, was jetzt kommt, denn der Professor will noch das Bild mit den Kokosnüssen einstellen und Gilligan sagt, vielleicht sollten wir die Nüsse mal austauschen. Kann ich mehrere Mütze haben, Captain? Boom. Den fand ich auch witzig.
Ja, im Original sagt er, I'm adjusting the vertical hold, also die Vertikalausrichtung. Und Gilligan sagt, vertical hold? Looks like a coconut to me. Also sieht mir eher wie eine Kokosnuss aus. Vielleicht sollte man dafür mal neue Nüsse nehmen.
Ja.
Das ist eigentlich besser, oder?
Eigentlich.
Das ist eigentlich viel, viel besser.
Eigentlich wirklich viel, viel besser. Sie schauen jetzt Ihre Lieblingsserie. Ich nehme die Hände vom Tisch. Nicht, dass ich wieder auf den Tisch schaue. Die Abenteuer der Familie Tanner mit dem fantastischen Folgentitel Brian Tanner nimmt ein Bad. Da sind wir wieder am Anfang. Da kommt jetzt so ein bisschen leichter Running Gag. Alf ist natürlich völlig konsterniert. Hä? Das sind ja die Tanners. Denn es gibt zwei Running Gags. Zum einen, XY hatte ich zuletzt vor 23 Jahren. Was beantwortet wird von der Gruppe, wissen wir, wissen wir. Auf jeden Fall, Willy möchte ein Glas Wasser. Der kleine Brian möchte auch ein Glas Wasser. Kann ich auch ein Glas Wasser haben, Daddy? Natürlich, mein Sohn. So viel, wie du möchtest. Du wirst nämlich ein Bad nehmen. Und sie lachen sich kaputt. Sie lachen sich kaputt. Also die Inselbewohner lachen sich kaputt. Alf kann es gar nicht nachvollziehen. Der kurze Seitenblick vom Skipper. Bist du denn schon fertig mit Dreckschippen? Ich möchte auf das, was da weiter passiert, gar nicht weiter eingehen. Nur
aber auf eine Feinheit könnten wir hinweisen, nämlich, dass diese Serie schwarz-weiß ist.
Ja.
Ist jetzt ganz egal, ob das der Fernseher einfach nur ist, der nur schwarz-weiß kann. Es ist ja nur ein Behelfsgerät. Oder ob die Serie selber eine Schwarz-Weiß-Serie ist, aber auf jeden Fall, es ist eine Analogie zu Gilligan's Island wiederum, weil dort die ersten Folgen auch noch in Schwarz-Weiß waren in den
60ern. Ah, cool. Sehr
cool. Ich denke, das soll eine ganz kleine Anleihe daran sein.
Ja, mit Sicherheit.
Und ja gut, dass sie sich so abpacken über die Serie als solches. Es heißt ja immer, dass oft das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist. Mhm. Also man erfreut sich eigentlich immer an dem, was anders ist. Und ich glaube, die Inselbewohner, die sehen sich sehr nach Zuhause, nach Normalität, nach Bad nehmen, nach, ja, einem gemütlichen Essen in der Küche,
Kleidung
wechseln. Gemeinschaft und so. Kleidung wechseln, ja, genau, Kleidung wechseln, richtig.
Aber was ich an der Szene dann doch noch schön finde, ist, dass Willy die vierte Wand durchbricht. Und nämlich, weil Alf beklagt sich und Willy schaut aus dem Fernseher raus, du wolltest es doch so. Du wolltest es so.
Es ist fast ein bisschen spooky.
Ja, du wolltest es so. Der Ausdruck von Max Wright, die Stimme von Nils Klausnitzer, mega.
Das ist auch dreimal hintereinander geschnitten. Ist dir das aufgefallen?
Ja.
Das ist eigentlich, er sagt nur einmal, du wolltest es so und es wird so geloopt. Im Englischen sagt er einfach nur immer, remember, remember,
oh, oh, oh.
Remember.
Da kriege ich, ja Gänsehaut.
Ja, ja, das ist ein Gänsehaut-Moment.
Da kriege ich ja Gänsehaut.
Vor allem, wann guckt ein Max Wright mal direkt an in dieser Serie?
Das ist richtig. Auf jeden Fall gesteht sich der Außerirdische ein, ich habe mich geirrt und ich möchte nach Hause. Ich möchte nach Hause. Ich möchte nach Hause. Dieses Bildblowing. Er ist wieder im Tannergarten. Ich möchte nach Hause. Ich möchte nach Hause. Ich möchte nach Hause. Und dann kommt Willy. Oh, Willy, du bist den ganzen weiten Weg gekommen, nur um mich zu retten. Ich war doch nur in der Küche. Ja, und Alf gibt zu, er hat sich geirrt. Und der schöne Garten, ich meine, was er mal war. Und ja, Willy steht auf und sagt, du machst jetzt wohl besser weiter. Was? Ich darf nicht mit rein? Was ist denn mit dem ganzen Süßholz, das ich gerade geraspelt habe? Wie Süßholz eben so ist. Etwas zu süß. Geh an die Arbeit. Ja. Abgang Willy und wir hören nur noch Alf, wie er sagt, ich hasse diesen Ort.
Und dann sind wir schon im Epilog in der Küche.
Wie Süßholz eben so ist. Etwas zu süß. Und dann noch dieses kurze, geh an die Arbeit. Sehr schön. Genau, wir sind im Epilog. Küche. Alf hat scheinbar gegessen. Rülpst. Alf. Es ist der beste Hackbraten, den er je gegessen hat. Es ist der beste Hackbraten der Welt. Der beste, beste, beste Hackbraten überhaupt. Kate ist ein bisschen konsterniert und nimmt das Kompliment aber an. Und Kate sagt, möchtest du noch ein Stück Kuchen zum Nachtisch? Was für welchen? Kokosnusssahne. Und dann kommt die Puppe. Rechte Hand. Passe.
Er ist kuriert.
Naja, so ganz kuriert, ne? Denn Willy stürmt in die Küche rein und sagt, entschuldigt, dass ich zu spät zum Essen komme. Und Alf lacht sich so kaputt.
Er packt sich dermaßen ab.
Unglaublich. Und Willy sagt noch, was ist denn hier los? Oh, er setzt doch einen drauf. Ha, 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 ha. Also er übertreibt vollkommen und der fröhliche Tenner-Haushalt. Und dann kommt aber Willy, der Pragmat. Er sagt, wie geht die Arbeit im Garten voran? Und das, was Alf dann sagt, das habe ich leider nicht drauf. Da bin ich wirklich raus. Also er versucht auf jeden Fall, Willy zu erklären, dass das im Garten alles wundervoll läuft. Und in diesem Moment hört man ein Wiehern aus dem Garten. Willy schaut aus dem Fenster, guckt völlig konsterniert zurück und sagt, er hat sich Bonanza angesehen. Dann antwortet Alf, ich bringe die Postkutsche morgen zurück. Da habe ich aber eine Frage.
Ja.
Ist es im O-Ton auch Bonanza? Denn in...
Ja.
Ja?
Es ist auch Bonanza. Und ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Das ist ja keine neue Leidenschaft von Alf. Also er hat sich ja sehr, sehr gerne auch die Wiederholungen von Bonanza angeguckt. Aber das ist jetzt sein neues Steckenpferd oder eins, was er wieder aufgenommen hat. Viel interessanter finde ich übrigens, dass man im Original kein Pferd wiehern hört.
Oh, okay. Da habe ich was gelesen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ach, ich werfe das einfach mal in den Äther. Ich glaube, auf einer englischen Seite gelesen zu haben, dass er, und das würde erklären, wieso man kein Wiehern hört, dass er einfach so ein Pferdeanbinde-Dingsbums in den Garten gestellt hat.
Vielleicht, aber zumindest steht da auch eine Postkutsche.
Ich bringe die Postkutsche morgen zurück.
Ja, aber man brauchte im Deutschen offenbar noch das Wiehern, um das zu, ja, alles noch zu verdeutlichen. Das ist ja auch witzig. Du hörst das Pferd wiehern und dann guckt Willy raus und sagt, er hat sich Bonanza angesehen. Das passt ja auch.
Ja, auf jeden Fall.
Ist auch logisch.
Richtig. Ja, mein Lieber, da sind wir ja durch.
Ich weiß, dass es absolut nicht deine Lieblingsfolge ist. Du hast sie so im gesunden Mittelfeld angesiedelt. Hast du denn überhaupt ein Lieblingszitat und eine Lieblingsszene für mich?
Das habe ich definitiv. Mein Lieblingszitat, / Dialog ist, es war eben Baba. Was, Baba? Und meine Lieblingsszene ist definitiv der arme Max Wright in diesem Brackwasser. Das ist wirklich gut.
Da kann ich mich dir nur anschließen. Aber ich habe ein anderes Lieblingszitat.
Ich bin gespannt. Scheiße. Erst sagen, dann lachen, Lars. Erst sagen, dann lachen. Das ist gemein.
Ich hab's gleich. Vielleicht sollte man dafür mal neue Nüsse nehmen.
Captain, ich brauch mal Ihre Mütze.
Das ist auch schön, ja. Ach ja. Oh, so, ihr Lieben da draußen, ihr wisst, was jetzt kommt. Harem Thunfisch braucht eure Unterstützung. Ihr könnt uns sowohl monetär als auch komplett unentgeltlich unter die Arme greifen. Das Unentgeltliche zuerst, wenn ihr ein Facebook-Konto habt oder ein Instagram-Konto oder ein Mastodon-Konto oder ihre alle, dann folgt uns bitte dort jeweils. Die Links zu unseren Profilen findet ihr in den Shownotes jeder Episode. Hört ihr uns über Spotify, so abonniert uns da bitte und gebt uns am besten gleich noch eine Sternebewertung. Falls ihr uns über Apple Podcasts lauscht, dann macht dasselbe bitte dort. Bei Apple könnt ihr uns ebenfalls eine Sternebewertung geben und sogar eine Rezension schreiben. Christi, Tür nicht mehr zu. All diese einzelnen Aktionen erhöhen unsere Reichweite und sorgen dafür, dass noch mehr Menschen unseren Podcast finden. Und euch kostet das nur einen Klick, etwas Geklapper auf der Tastatur und ein Lächeln. Vielen herzlichen Dank im Voraus. Zur monetären Seite, falls ihr am Ende des Monats nicht wisst, wohin mit den auflaufenden Millionen. So. Ah. Brian und ich sind gegen Paywalls, trotzdem verursacht uns der Podcast Kosten für Software, Hosting, Online-Dienste. Größter Posten sind unsere Auphonic-Stunden. Auphonic ist ein tolles Online-Tool, mit dem wir besser klingen, als wir sonst klingen würden. Und über den entsprechenden Link in den Shownotes könnt ihr uns Stunden für Auphonic spendieren und euch auf diese Weise direkte Mangel an den Produktionskosten unseres Podcasts beteiligen. Wir danken allen, die das tun.
Ja. Dann habe ich aber noch eine Frage an die Zuhörenden. Ja. Wenn Sie denn in 2 Wochen wieder einschalten, was hören Sie denn dann vom lieben Lars?
Hören Sie, bei Flockig denke ich zuerst an Ihre Haare. Tragen Sie ein Toupet oder sprühen Sie Polyester drüber? Wir nehmen uns endlich einen Schock fürs Leben vor und ich hoffe, ihr seid wieder dabei.
Und Lenny Scott rangiert irgendwo zwischen Haifisch und Kakerlake? Nee.
Blutegel? Was?
Blutegel? Wo ist denn der kleine King Kong? Aber dazu kommen wir noch. Macht's gut.
Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Tschüss.
Sprühen Sie Polyester drüber.
Diese Stimme.